Nun, letzte Woche haben wir uns mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Zumindest haben wir damit begonnen. Speziell mit dem Wert deiner Gerechtigkeit, beziehungsweise mit dem Wert von Paulus Gerechtigkeit. Wir haben festgestellt, dass Paulus ein Mann war, ein Mensch war, der geistlich gesehen oder menschlich gesehen, fleischlich gesehen, auf dem Gipfel menschlicher Gerechtigkeit angekommen ist. Das macht er selbst deutlich, wenn er den Philippern die Verse 4 bis 6 aus dem dritten Kapitel schreibt. Dieser Abschnitt in Kapitel 3 beginnt allerdings mit der Warnung vor Judaisten, mit dem Aufruf, sich alle Zeit im Herrn zu freuen, so wie wir es auch heute Morgen aus dem ersten Thessalonicher Brief gehört haben. Er warnt vor den Judaisten, die ihm auf Schritt und Tritt nachgelaufen sind, um die Lehre des wahren Evangeliums mit ihrer Werksgerechtigkeit, mit ihrer Lehre der Beschneidung, des Einhalten des Gesetzes zu vergiften. Jeder ist verpflichtet, sich beschneiden zu lassen, jeder ist verpflichtet, dann das Gesetz einzuhalten, erst ein Jude zu werden, bevor er die Möglichkeit hat, in den Himmel einzugehen. Aber Paulus macht es deutlich, dass sich die Philipper im Herrn freuen sollen und nicht darin, dass sie auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter, auf die aus der Zerschneidung hören, sondern zu Gottes Wohlgefallen leben. Und so zeigt er gleich in Vers 3 die wahre Beschneidung auf. Die wahre Beschneidung, die damit zusammenhängt, dass sie Gott im Geist dienen oder anbeten, dass sie sich in Christus rühmen, sich in ihm freuen, voller Freude bezeugen, was er für sie getan hat. Er, der sie vom Tod ins Leben, in der Finsternis ins Licht gerufen hat. Und das letzte Merkmal, das die wahre Beschneidung definitiv von der Zerschneidung der Judaisten unterscheidet, ist, dass sie nicht aufs Fleisch vertrauen. Nicht auf das gefallene Sarx, wie es im Griechischen dort steht, das mit dem gefallenen Menschen, dem getrennten Menschen, getrennt von Gott in Verbindung gebracht wird. Denn getrennt von Gott können wir nichts tun. Und deshalb sollen wir uns nicht auf unser Fleisch verlassen. Paulus war ein Mann, der menschlich gesehen auf sein Fleisch vertraut hat. Damals, als er Saulus von Tarsus war, der furchtlose Christenverfolger, Superpharisäer, der sich darauf spezialisiert hat, das Gesetz tadellos einzuhalten, nach außen hin tadellos einzuhalten. Und wir haben uns Arten von menschlicher Gerechtigkeit angeschaut und festgestellt, dass diese Gerechtigkeit, wenn sie vor Gott gebracht wird, nichts auswirken kann, nichts ausrichten kann. Die Gerechtigkeit, die sich auf eigene Regeln verlässt, die sich auf moralische und ethische Werte verlässt oder sogar die sich auf religiöse Traditionen und Gesetze verlässt, wird nichts gegenüber der Göttlichkeit auszurichten haben und wird mich, wird dich, wird niemanden jemals in den Himmel befördern. Wenn das gehen würde, dann hätte Paulus die besten Karten gehabt. Er, der Pharisäer. Und dann hätten wir auch die 13 Briefe von ihm wahrscheinlich nicht, denn Christus hätte er nicht gebraucht. Und so hätte er auch die wunderbaren Verse in Kapitel 2 nicht schreiben müssen, in denen er die Menschwerdung Christi, seinen Tod, seine Erhöhung aufschreibt. Denn dann könnte der Mensch aus eigener Kraft zu Gott kommen. Dann hätte er in Kapitel 2 die Verse nicht schreiben müssen, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch Vollbringen. Menschliche Gerechtigkeit wird niemanden jemals in den Himmel befördern, wird niemals etwas vor Gottes Gerechtigkeit ausrichten können. Sie wird der göttlichen Gerechtigkeit nicht im Ansatz gleichkommen, geschweige denn nahe kommen. Wir haben das anhand von Römer 3 gesehen. Gottes Wort durchdringt die Maske, schaut auf das Herz, durchschneidet das Herz, schaut hinter jede Maske menschlicher Gerechtigkeit und sieht den Schmutz, die Unzulänglichkeit, die Unfähigkeit, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen und wird das ans Licht bringen. Wir können aus eigener Kraft niemals zu Gott kommen, egal wie wir unsere Masken tragen, egal wie dick unser Make-up aufgetragen ist, es wird nichts bewirken, außer dass wir uns selbst belügen und uns für ganz okay betrachten, wenn in Wirklichkeit anstelle von ganz okay völlig verdorben steht. Also lasst uns den Text weiter betrachten und sehen, was Paulus über seine menschliche Gerechtigkeit schreibt und was er davon hält. Lasst uns dazu den gesamten Abschnitt einmal mehr lesen, um zu sehen, wo wir uns befinden, was der Werdegang von Paulus hier ist, bevor wir in die Tiefe gehen und uns mit den Versen 7 bis 11 auseinandersetzen. Kapitel 3, Abvers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit auf Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christi willen für Schaden erachtet, schreibt Paulus in Vers 7 und leitet somit einen wunderbaren Abschnitt ein, was er von seiner Vergangenheit, die er gelebt hat, was er dachte, dass er davon hat, was er davon jetzt hält. Und das ist das wohl schönste Aber in diesem Kapitel. Ja, es zeigt auf, dass es nicht Paulus war, der seine Sichtweise aus eigener Kraft veränderte. Was mir Gewinn war, schreibt er. Was ihm Gewinn war, haben wir letztes Mal betrachtet. Es waren Verse 4 bis 6, die er für Gewinn erachtete. Paulus erinnert sich in diesem Vers an seine Bekehrung mit diesem Aber, an seine Lebensveränderung, seine Lebenserneuerung, die er dort auf der Straße nach Damaskus erfahren hat. Ihr kennt die Begebenheit wahrscheinlich, aber ich möchte sie uns dennoch noch einmal in Erinnerung rufen, Apostelgeschichte 9. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Und er geht nach Damaskus, wird 3 Tage später von Ananias besucht, wieder sehend gemacht, wir wissen das. Und von da an wird er auch belehrt und unterwiesen, bis er dann aufbricht und Gottes Wort verkündigt. Wir können sehen, dass es eine radikale Lebensumwandlung im Leben von Paulus gab. Vom Verfolger zum Verfolgten, vom Christenhasser zum Christuslieber, der Christusliebenden. Und im ersten Moment, wenn ihr euch vielleicht auch in die Lage von Ananias versetzt, könnt ihr vielleicht verstehen, dass man Angst hat, er sollte zu Saulus gehen, zu dem Mann, der die Christen verfolgen würde. Aber Gott spricht zu Ananias und zeigt ihm die wunderbare Berufung, die er für Paulus hat. Aber der Herr sprach zu ihm, also zu Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Paulus erinnert sich in Philipper 3 also an seine Bekehrung. Er erinnert sich daran, dass es nicht seine Gerechtigkeit ist, dass es nicht sein Weg ist, den er jetzt geht, sondern der Weg des Herrn, dass Christus es ist, der ihn errettet hat, Christus, der Herr. Paulus hat auf einmal erkannt, dass ihn kein Werk der Welt in den Himmel bringen würde. Später schreibt dann die Epheser auch diese Verse, die uns sehr bekannt sind. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Dann heißt es weiter, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn aus Gnade wurde auch Paulus errettet. Und so verlässt er sich nicht mehr auf seine Errungenschaften, auf seine Gerechtigkeit. Paulus selbst überschlägt hier den Wert seiner Gerechtigkeit. Er überschlägt, wenn er an die Philipper schreibt. Und so heißt es in einem Kommentar treffend, Zitat, diese Aussage auf Philipper 3, Vers 7a fasst die dramatische Verwandlung im Leben von Paulus, die mit Christus eingetreten ist, zusammen. Die ganzen angesammelten und wertgeschätzten Dinge in seiner Gewinnspalte sind plötzlich nichtig geworden. Zitat Ende. Es ist nichtig geworden. Und so sehen wir, wie Paulus es für Schaden, für Nichtigkeit hält. Diese menschlichen Errungenschaften stellt er unter Gottes Gerechtigkeit. Er erkennt, dass sie ihm nichts bringen werden. Und so ersetzt er nicht eine Religion durch eine andere. Er ersetzt nicht ein System von Traditionen durch ein besseres System oder ein Regelwerk durch ein besseres Regelwerk. Nein, er ist mit der göttlichen Person, mit Christus, dem Gekreuzigten und jetzt Verherrlichten in Kontakt gekommen. Er wurde von Christus gewonnen und deshalb erachtet er alles andere für Verlust. Nur Christus stillt jedes Verlangen der Seele. Sein Werk hat Gott zufriedengestellt, sein Werk allein. Und sein Werk wird jeden zufriedenstellen, der ihm vertraut. Paulus hat sich völlig unter Gott gestellt. Er hat seine eigene Gerechtigkeit aberkannt, indem er bezeugt, dass er es für Schaden geachtet hat. Im ersten Teil von Vers 7 hier benutzt er dieses Wort Schaden bewusst in der Vergangenheit, um auf seine Bekehrung Bezug zu nehmen. Dass er erkannt hat, dass er selbst nichts ausrichten kann. Und so fährt er fort in Vers 7. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden. Damit zeigt er auf, dass es nicht nur etwas Vergangenes ist, was er erkannt hat, sondern dass er seine Errungenschaften immer noch und immer weiter für Schaden halten wird. Denn hier schreibt er dieses Wort in der Gegenwart. Und das Wort, das mit Schaden übersetzt wird in der Schlachter, kann auch mit Verlust oder zum Nachteil nichtig übersetzt werden. Und so macht dieses Wortchen deutlich, dass er es für Verlust erachtete. Er hat es einfach hinter sich gelassen. Das hat er bei seiner Bekehrung erkannt und hält fortan daran fest. Er gibt also alle Dinge auf, um etwas anderes, etwas Besseres, etwas Großartiges zu gewinnen. Jim Elliot, vielen von euch vielleicht ein Begriff, ein Missionar, der ums Leben gekommen ist, als er in Aukas das Wort Gottes bringen wollte, tat folgende großartige Aussage, Zitat: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Diese Aussage hat auch auf Paulus zugetroffen. Er hat seine Religion, seinen Ruf, seine ganze menschliche Gerechtigkeit aufgegeben, verloren, ganz bewusst aufgegeben und verloren, damit er etwas viel Besseres gewinne, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Und so zeigt er im Folgenden in seinem Text 5 wunderbare Tatsachen auf, die er gewonnen hat. Die er gewonnen hat, die er erlangt hat, indem er alles andere für Schaden erachtet, um Christi willen. Bevor wir uns diese 5 Dinge anschauen, muss uns allerdings klar sein, dass es Paulus, nachdem er Christus begegnet, es nicht schwer gefallen ist, all diese Dinge, die er geerbt hat, die er sich angeeignet hat, aufzugeben. Aufzugeben, wenn er Bilanz zieht. Wenn er Bilanz zieht und es alles, was er geschafft hat, mit Christus vergleicht, mit göttlicher Gerechtigkeit vergleicht und darauf schaut, einen Strich unter die Rechnung macht, wird er erkennen oder hat er erkannt, dass er vollkommen bankrott ist. Dass er vollkommen bankrott ist, wenn es darum geht, irgendwie in den Himmel zu kommen. Zitat: Paulus musste seine Religion aufgeben, um Gerechtigkeit zu empfangen. Aber er betrachtete es nicht als Opfer. Zitat Ende. Er betrachtete es nicht als Opfer. Das meint Paulus, wenn er schreibt, er achtet es für Schaden, was war, immer noch für Schaden, für einen Verlust. Es war kein Opfer, sondern ein fröhliches Aufgeben seiner menschlichen Gerechtigkeit, um etwas viel Besseres zu empfangen, weil er erkannt hat, die Größe Gottes erkannt hat. Zu diesen 5 Dingen, die er gewonnen hat, gehört erstens die Erkenntnis, zweitens die Gerechtigkeit, drittens die Kraft, viertens die Gemeinschaft und fünftens die Verherrlichung. Wir erinnern uns an Philipper 1, Vers 21, richtig? Denn Christus ist das Leben und Sterben ein Gewinn, schreibt Paulus. Paulus lebte sein Leben nicht mehr sich selbst, sondern er lebte es für Christus. Und letzte Woche, wer bei der Taufe dabei war, haben wir uns 2-mal gleich an diesen wunderbaren Vers aus Galater 2 erinnern dürfen. So möchte ich ihn uns auch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Er drückt Paulus das aus, was sein Bestreben war, wie er sein Leben betrachtete. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt Paulus, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus lebt nicht mehr für seine Gerechtigkeit, für seine Errungenschaften, sondern für Christus. Paulus hat etwas viel Besseres gewonnen, wenngleich das für ihn bedeutete, sich selbst zu sterben und sein Leben voll und ganz in den Dienst von Christus zu stellen. Er hat verstanden, dass man Christus nicht einfach über ein bestehendes System überstülpen kann, ein bestehendes System von Gerechtigkeit. Christus als seinen Herrn und Retter zu bekennen, bedeutet, sein Weltbild völlig aufzugeben und auszutauschen. In 2. Korinther heißt es ja auch nicht, ist jemand in Christus so, kommt eine Ergänzung in sein Leben, die ihn in den Himmel bringt? Nein, da heißt es, ist jemand in Christus, dann ist er was? Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Christus will dein, will mein Leben voll und ganz einnehmen. Voll und ganz als Herr, als guter Herr einnehmen und bestimmen. Nicht eine zusätzliche Sache, die uns vielleicht Gewissheit gibt, in den Himmel zu kommen. Denn dann belügt ihr euch selbst. Stehst du ganz im Dienst des Herrn? Oder denkst du, dass Christus nur eine tolle Ergänzung zu deinem Leben ist, die dir vielleicht eine super Gemeinschaft hier in der Gemeinde ermöglicht? Christus will dein Herr sein, voll und ganz. 100%, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist der Besitz, den Christus in deinem Leben haben möchte. Er gibt sich nicht mit lauwarm zufrieden. Paulus hat das erkannt. Hast du das erkannt? Hast du begriffen, dass es nicht sein kann, dass du durch deine guten Taten in den Himmel kommst oder durch deine guten Taten Gott besser gefällst als andere Christen? Hast du begriffen, dass deine guten Taten die Gerechtigkeit Gottes niemals aufwiegen werden? Wir sollen unsere Rettung verwirklichen, schreibt Paulus in Kapitel 2. Aber warum? Nicht um in den Himmel zu kommen, sondern weil wir schon Kinder Gottes sind. Wir tun Werke nicht, um Kinder Gottes zu werden, sondern weil sie die Liebe für den ausdrücken, der uns errettet hat. Und seht ihr, wenn Paulus schon seine tollen Errungenschaften für Schaden erachtet, dann zeigt er uns damit auch klar auf, was wir von unseren Errungenschaften und all den Dingen, mit denen wir versucht haben, zu Gott zu kommen, halten sollten. Genau dasselbe. Es ist nichtig, es ist Verlust im Vergleich zu Christus. Und so lasst uns zu diesen 5 Gewinnen kommen, um deretwillen Paulus alles andere für Schaden, Verlust und Dreck hält. In Vers 8 geht er auf diesen ersten Gewinn ein. Da schreibt er, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Es ist die Erkenntnis. Und es ist nicht nur irgendeine Erkenntnis, es ist die alles übertreffende Erkenntnis. Alles übertreffende. Hier handelt es sich um etwas Unbezahlbares. Um etwas, was kein Wert der Welt bezahlen könnte. Paulus sagt also, die Erkenntnis, die Gnosis Christi, hat unermesslichen, unbezahlbaren Wert. Bei dieser Erkenntnis handelt es sich um mehr als nur die Fakten über Christus zu kennen. Viel mehr als Christus nur intellektuell, also nur vom Kopf her zu kennen. Erkennen oder die Erkenntnis, von der Paulus schreibt, ist ein intimes Kennen, eine tiefgehende Verbindung, auch emotional und so weit mehr als nur Kopfwissen. Im Alten Testament wird dieses Wort für den ehelichen Beischlaf verwendet. Das wisst ihr, das habt ihr gelesen. Und doch bekommt dieses Wort immer wieder eine rein intellektuelle Bedeutung in unserer heutigen Zeit. Und hört einmal darauf, was G.A. Mortier zu dem Wort kennen oder erkennen schreibt. Zitat: Wir haben die biblische Bedeutung des Wortes erkennen zum Großteil durch unseren Gebrauch verloren. Wir beziehen es fast ausschließlich auf den Inhalt unseres Gehirns. Die Bibel widerspricht dieser Bedeutung nicht, aber erkennt diese Definition auch nicht als komplett an. Als erstes wird eine praktische Ebene hinzugefügt. Nichts kann wirklich erkannt werden, wenn es nicht im täglichen Leben praktiziert wird. Als zweites auf die Erkenntnis zwischen Menschen. Zu erkennen bedeutet den tiefsten und intimsten persönlichen Kontakt. Daher sagt die Bibel nicht, Adam erkannte Eva, weil sie sich nicht traut, offen über Sexualität zu sprechen, sondern weil das Erkennen zwischen Menschen es am besten beschreibt. Eine tiefe, intime Vereinigung. Konsequenterweise wollte Paulus diese tiefe, intime Beziehung zu seinem Herrn haben, der ihn voll und ganz errettet hatte. Zitat Ende. Paulus ging es nicht um eine intellektuelle Beziehung zu Christus. Paulus ging es um eine emotionale, um eine intime Beziehung zu Christus. Sein ganzes Leben voll und ganz in den Dienst zu stellen und nicht nur zu wissen, was er zu tun soll, sondern es auch umzusetzen. Es ist die kostbarste, wertvollste und unbezahlbarste Erkenntnis, die es gibt. Er fährt fort, wenn er Vers 8 schreibt, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Einmal mehr zeigt er auf, was er von seiner menschlichen Gerechtigkeit, mit der er versucht hat, zu Gott zu kommen, hält und wie er es schätzt, Christus gewonnen zu haben. Es war kein Opfer, denn er maß seinen Schatz an dem, was Christus ihm angeboten hat, und das alles, was er für so wertvoll erachtete, war in Wirklichkeit Abfall im Vergleich zu dem, was er in Christus hatte. Und ihr Lieben, als Paulus Christ wurde, war das nicht das Ende seines Lebens, sondern es war der Anfang seines Lebens. Er schaute sich seine Errungenschaften an und verglich sie mit Gott, mit Christus, und erkannte, dass seine Errungenschaften Abfall, dass sie Dreck sind. Und so war es der Beginn eines neuen Lebens für Paulus, als er Christus gewann. Dreck, wie es die Schlachter übersetzt und wie ich uns das vorgelesen habe, nimmt die grafische Ernsthaftigkeit von diesem Wort etwas raus, nimmt diese grafische Ernsthaftigkeit von dem raus, was Paulus von seinem Leben, von seinem alten Leben hält. Skubalon steht hier im Griechischen, und wenn ihr euch mit dem Wort auseinandersetzt, dann ist es mehr als nur Dreck, es ist mehr als nur Abfall, es ist das Wort, das in der damaligen Zeit das vulgäre Wort für menschlichen Kot war. Es ist sehr vulgär und damit sehr grafisch, und dieses Wort kommt nur hier im Neuen Testament vor. Und das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament schreibt dazu, zu diesem Vers, Folgendes. Dieser vulgäre Ausdruck verstärkt die Absage Paulus oder von Paulus für Christus, Zitat Ende. Paulus verurteilt seine menschliche Gerechtigkeit aufs Schärfste. Er verurteilt sie in einem sehr vulgären, mit einem sehr drastischen Bild, das seinen Zuhörern aufzeigen sollte, dass es nichtig ist, dass es weniger als irgendein recycelbares Mittel ist, sondern es ist das absolut Niedrigste, was ein Mensch von Dingen halten kann. Das alles zu verleugnen, für menschlichen Kot zu erachten, bedeutete für Paulus damals, Christus zu gewinnen. Und so können wir sehen, wenn wir absagen von unserer Gerechtigkeit, von unserem Dreck, von unserem Verlust, von unserem Schaden, der uns niemals in den Himmel bringt, dann gewinnen auch wir Christus. Und so kann Paulus sagen, dass Christus sein Leben ist. Kann er sagen, dass er nicht mehr sich selbst lebt? Kann er sagen, dass er eine neue Schöpfung ist? Kann er sagen, dass er Gott verkündigt, das wahre Evangelium? So kann er sagen, indem er von seiner menschlichen Gerechtigkeit absagt, dass er ein Kind Gottes ist. Und wenn Paulus in seinem so drastisch und klaren Text über das schreibt, was er von seiner Gerechtigkeit hält, kommt er natürlich auch auf die Gerechtigkeit zu sprechen, die er gewonnen hat. Die Gerechtigkeit ist das Zweite, was er in Christus gewinnt. Wir erinnern uns an die letzte Woche. Du bist entweder völlig gerecht nach Gottes Maßstab oder überhaupt nicht gerecht. Also macht es Sinn, wenn Paulus auf die Gerechtigkeit eingeht, indem er Vers 9 schreibt. Da heißt es, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus möchte in Christus erfunden werden. Das ist mittlerweile mehr als klar, hoffe ich. Und so beruft er sich nicht mehr weiter auf seine Gerechtigkeit. Er beginnt diesen Abschnitt ja mit, aber die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, die ihn verdammt hat. Und hört einmal, was Paulus an die Römer schreibt. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Das Gesetz zeigt also die Sünde auf. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Er hat erkannt, dass all das nichts bringt. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist denn das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde durch das Gute, meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Römer 7. Paulus hat gedacht, er war durch das Gesetz gerecht gesprochen. Als Pharisäer hat er sich so dafür hingegeben, dass er es tadellos einhielt, tadellos nach seiner menschlichen Gerechtigkeit. Und doch hat es ihnen seine überaus große Sündhaftigkeit aufgezeigt, denn das Gesetz ist dazu gegeben, dass wir erkennen, dass es nicht darum geht, alles einhalten zu können, sondern dass es darum geht, dass wir Gott brauchen, dass wir Buße tun müssen und ihn von Herzen anbeten. Paulus hat sich aufgeopfert in seinem alten Leben. Er hat sich aufgeopfert, aber mit seiner religiösen Gerechtigkeit hat er genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich bewirken wollte. Er wollte zu Gott nahen, hat sich aber von Gott entfernt. Denn das Gesetz Gottes hat ihn getötet, hat ihn seiner Sünde überhaupt erst bewusst gemacht. Er hat sich sicher in seinen Traditionen als Pharisäer gewogen, wurde aber eines Besseren belehrt. Zitat, als er sich seiner absoluten Sünde bewusst wurde, hat er sich von seiner eigenen Gerechtigkeit losgesagt und das Geschenk göttlicher Gerechtigkeit durch Gnade angenommen. Er hat sich seiner menschlichen Gerechtigkeit gerne losgesagt und sie durch die göttliche Gerechtigkeit, durch dieses Geschenk ersetzt, durch dieses Geschenk, durch diese Errettung. Der Glaube, von dem Paulus spricht in Vers 9, ist ausschlaggebend für sein jetziges Leben. Er hat nichts zu seiner Errettung tun können. Es geht nicht um die Werke, die jemand tut, um errettet zu werden, sondern aus Glaube ist auch er gerettet. Hier geht es um das ständige, das sichere Bekennen der totalen Abhängigkeit und Christus und natürlich an ihn zu glauben. Totale Abhängigkeit, auch das hören wir immer wieder. Sicheres Bekennen. Wir dürfen ihn bekennen, denn es ist die Wahrheit. Und das ständig. Er ist die einzige, der einzige Weg. Christus, an Christus zu glauben, ist der einzige Weg, der die Anforderungen des Gerechten, des lebendigen Gottes stillt und uns somit einen Zugang ermöglicht. Es ist der einzige Weg, auf dem wir göttlich gerecht gesprochen werden können. So geht es darum, dass du, dass ich mich, dass wir uns völlig unter die Herrschaft Christi, unter seine Gerechtigkeit stellen, denn er ist der Herr. Die göttliche Gerechtigkeit, von der Paulus spricht, ist nur in Christus zu haben. Diese Gerechtigkeit führt er im 2. Korintherbrief einmal mehr näher aus. Auch diesen Vers kennt ihr, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Kein anderer Weg, keine andere Möglichkeit gibt es, außer in Christus zur Gerechtigkeit Gottes gemacht zu werden. Der Vers macht deutlich, dass Christus deinen, meinen Platz einnehmen musste, damit wir in Gottes Sinn gerecht werden können, damit wir seine Gerechtigkeit haben. Und so ergibt es sich, dass Paulus seine Dinge sich selbst bereitwillig aufgibt, sich selbst und seine Wünsche unter die seines Herrn stellt und er, Christus, sein höchstes Ziel ist. Es ist die Erkenntnis und die Gerechtigkeit. Und im nächsten Vers schreibt Paulus gleich zwei von diesen Dingen auf, die er gewonnen hat, indem er alles andere, was er selbst erwirkt, für Schaden oder Dreck hält, für Verlust achtet, für Schaden. Das ist die Kraft Christi, die Kraft von Christi Auferstehung und die Gemeinschaft im Leiden. Vers 10a, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Indem Paulus hier wieder sagt, um ihn zu erkennen, geht er noch einen Schritt weiter und macht deutlich, dass er die Beziehung, die er zu Christus hat, noch viel mehr vertiefen möchte, noch viel mehr ausbauen möchte. Er schreibt nicht, dass er es schon erlangt hat, sondern dass er immer noch erkennen muss und weiter erkennt. Zuallererst möchte er die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Christi Auferstehung aus den Toten ist die wohl größte Präsentation seiner Kraft, seiner Macht. Christus ist für uns zur Sünde gemacht worden, ist für uns gestorben. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Mit seiner Auferstehung am dritten Tag hat er den Tod besiegt, seine Macht bewiesen, seine Kraft bewiesen. Und so wollte Paulus die Kraft, die Macht Christi mehr und mehr kennen und sich mehr und mehr mit seinem Herrn identifizieren. In die Römer schreibt Paulus von dieser Macht, von dieser Kraft seiner Auferstehung. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie auch Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Leute, wir werden Christus in der Auferstehung gleich sein, in der Macht, die ihn aus den Toten auferweckt hat, durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt hat. Wir sind dort gleich. Paulus war sich dessen bewusst und sicher, dass die Kraft der Auferstehung Christi auch in ihm vorhanden war. denn auch er wurde von den Toten auferweckt, als Christus ihn errettet hat. Er wusste, dass diese Kraft in einem was diese Kraft in einem Leben bewirken kann. Und so schreibt er an die Epheser in seinem wunderbaren Gebet, betet er und schreibt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird nach nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Christus ist hoch erhaben. Christus ist hoch erhaben, denn er wurde durch die Macht, durch die Kraftwirkung aus den Toten auferweckt. Die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, hat dich und hat mich aus den Toten auferweckt, wenn wir daran glauben, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir waren einst in der Finsternis und jetzt im Licht. Diese Macht wirkt in dir, wirkt in mir. Die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass der Heilige Geist in uns wohnt? Dass so die Kraft, die Macht der Auferstehung Christi in uns wohnt. Die Kraft des erhöhten Christus. Die Kraft des erhabenen Christus. Die Kraft des Christus, der über alle Fürstentümer und Gewalten gesetzt ist und vor dem sich jedes Knie einmal beugen wird. Das ist eine unausschöpfliche, eine unbegreifliche und unbezahlbare Kraft, die nur in Christus zu finden ist. Und so war Paulus sich in der damaligen Zeit des Wortes Kraft oder Macht, wie er es hier benutzt, durchaus bewusst. Schließlich lebte er zur Zeit der Römer, war zur Zeit, in der er diesen Brief schreibt, im Gefängnis. Und so kannte er die Macht und die Kraft der Römer. Aber Paulus ist noch viel überzeugter davon, dass die Macht Christi diese Macht Roms bei weitem übersteigt. Paulus war sich völlig sicher, dass die Kraft der Auferstehung die zweitgrößte Macht, die Macht der Sünde, und die damals drittgrößte Macht, die Macht der Römer, weit übersteigen und besiegen würde. Eine unschlagbare, überwältigende Macht, die auch in dir, auch in mir wohnt. Paulus möchte diese Macht noch mehr und mehr erkennen. Die Macht, die Kraft seiner Auferstehung. Und so schreibt er weiter und wiederholt eine Wahrheit, die er schon vorher einmal an die Philipper ausgesprochen hat, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Die Gemeinschaft seiner Leiden, die möchte er mehr und mehr erkennen, indem er seinem Tod gleichförmig wird, indem er weiß, dass er, wenn er sterben muss, für Christus sterben wird. Er ist zuversichtlich, dass er in seiner jetzigen Situation freikommt. Aber er ist auch sich dessen gewiss, dass er um des Namens Gottes viel leiden wird. Er weiß um die Kraft der Auferstehung, aber er weiß auch um das Leid, das ihm um Christi willen widerfahren wird, und es stört ihn nicht. Und hier in Kapitel 3 wiederholt er eine Aussage, die er eigentlich schon in Kapitel 1 einmal gemacht hat, wo er von einer zweifachen Gnade schreibt. Kapitel 1, Abvers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. sodass ihr denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Leute, nicht nur der Glaube ist seine Gnade und wir haben das uns angeschaut, sondern auch das Leiden um des Christus willen. Und Daniel hat uns das auch schon näher ausgelegt. Wer wüsste das besser in dieser Situation, in diesem Schreiben des Briefes, als Paulus selbst? Paulus selbst sitzt gerade in Rom im Gefängnis. Als er das erste Mal in Philippi aufkreuzte, wurde er ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Auch da wissen wir, dass Gott ihn auf wunderbare Weise rausgerettet hat und dass diese Situation gebraucht hat, um seinen Namen weiterhin vor Heiden zu tragen. Die Verheißung Gottes hat sich in seinem Leben wirklich erfüllt. Er würde wirklich viel leiden um seines Namens willen. Er würde viel leiden um des Christus willen. Und ihr müsst nur einmal durch die Apostelgeschichte gehen, um zu sehen, was Paulus alles durchgemacht hat, um des Namens Christi willen. Es ging darum, dass er mit Christus und für Christus litt, dass er mit Christus und für Christus gestorben ist und so seinen Willen tut, also den Willen Christi. Und das bedeutet auch für Paulus, dass es unangenehm wird, vom Verfolger zum Verfolgten, vom Hasser zum Gehassten. Und so sehen wir, wie Paulus eine Verheißung auch an Timotheus weitergibt. Eine Verheißung, die auch auf uns zutrifft. Gott sei Dank und durch Gottes Gnade noch nicht in diesem Ausmaß wie damals, aber wir sind nicht davor geschützt. Da schreibt er an Timotheus und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Es geht nicht bergauf. Es geht eher bergab, wenn es um Verfolgung geht. Denn Satan setzt alles daran, die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Wenn du, wenn ich, wenn Paulus und die Philipper Christus lieben und ihm die Ehre, ihm zur Ehre und gottesfürchtig leben wollen, dann werden wir, wird Paulus, werden die Philipper Verfolgung erleiden. Und es wird nicht besser, sondern es wird eher schlimmer. Paulus lebt nicht mehr sich selbst. Paulus ruft die Philipper auf, nicht mehr sich selbst zu leben, die Galater, die Korinther, sondern er lebt sich Christus. Er lebt nicht sich selbst, wenn es ihm schlecht geht und wenn es ihm gut geht, lebt er Christus. Nein, er lebt immer für Christus und Sterben ist sein Gewinn. Sein Eifer, ein Verfolger der Gemeinde zu sein, hat sich in einen Eifer für Christus und zu seinem Reich umgewandelt. Und so wurde er gerne zum Verfolgten um Christus willen. So sehen wir, dass Paulus auch in diesen Momenten Christus nahe war. Was tat er in Philippi im Gefängnis? Er hat Gott gelobt. Was tut er in seiner gegenwärtigen Situation in Rom? Kapitel 1. Hey, er hat das Evangelium im Haus des Kaisers verkündigen können. Und so sehen wir, dass er Gott die Ehre gibt in seinem ganzen Leben. Dass er diesen Aufruf tut, freut euch im Herrn alle Zeit. Und die Philipper wissen, auch Paulus freut sich im Herrn alle Zeit. Er ist ermutigt von dem, was er von den Philippern hört. Er betet für sie, er weiß um sie und er freut sich im Herrn, dass er, Paulus, dass er ihn gebraucht hat, um sein Evangelium voranzutreiben. In einem Leid, das wir vielleicht erfahren, dürfen wir wissen, dass wir nicht einen Gott haben, einen Christus haben, der sich abwendet von uns, der sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich habe damit nichts zu tun, sondern Leute, wir haben einen Sympathisanten, jemanden, der sich mit unserem Leid identifiziert. Es ist ein Freund, der uns tröstet, der uns beisteht. Es ist nicht nur hoch, über uns und versteht nicht, was wir durchmachen, sondern er steht uns bei. Und er steht auch Paulus in seiner Situation in Rom bei. Und so können wir auch im Hebräerbrief lesen, was dort über Christus gesagt wird. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, schreibt der Autor, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Es geht darum, dass wir jemanden haben, der bei uns ist, der uns tröstet, der nah ist, wenn wir um seines Namens willen leiden. Wenn wir weiterschauen, dann sehen wir nicht nur die Erkenntnis, die Gerechtigkeit, die Kraft und die Gemeinschaft, sondern zu guter Letzt auch die Verherrlichung. Die Verherrlichung, die Paulus aufgrund seines Glaubens, aufgrund seines Vertrauens nicht auf sein Fleisch, sondern auf Christus Jesus erfahren wird. Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Eines Tages wird Paulus Christus gegenüberstehen. Er wird Christus als Freund gegenüberstehen, nicht mehr als Feind, und wird in die Herrlichkeit beim Vater eingehen. Paulus ist sich seiner Schwachheit und Unzulänglichkeit ständig bewusst und so auch hier. Er geht nicht etwa aufgrund seiner menschlichen Gerechtigkeit in die Herrlichkeit Gottes ein, sondern aufgrund der Gerechtigkeit, die er in Christus durch den Glauben gefunden hat. Dieses Bewusstsein, diese Stellung, das, was Paulus von sich denkt, kommt wieder im Korintherbrief zum Ausdruck. Da schreibt er, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich es nicht wert bin, ein Apostel zu heißen. Er war demütig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade hat er an mir erwiesen. Diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Wenn er an die Philipper schreibt, ist er sich bewusst, dass es nicht aus eigener Kraft ist, sondern durch Gottes Gnade ist er, was er ist. Und wenn er hier von der Verherrlichung oder von der Auferstehung spricht, wenn er davon ausgeht, dass er eines Tages vor Christus steht und das weiß, dann spricht er hier von der Verherrlichung, von der Auferstehung aus den Toten im Sinne der Entrückung, im Sinne der Wiederkunft Christi, wenn er endlich den lang ersehnten verherrlichen Leib bekommen würde. Er konnte es nicht abwarten, endlich aus der Gegenwart der Sünde zu scheiden, mit seinem Auferstehungsleib vor Christus zu knien und ihn in perfekter Reinheit anzubeten. Es ist die Entrückung, auf die wir alle warten. Auf die wir alle warten, wenn wir Christus lieben. Es ist der Tag, an dem Christus seine Gemeinde zu sich holt. Wenn tote Gläubige zuerst auferstehen werden und dann gemeinsam mit lebendigen Gläubigen zu Christus emporgehoben werden und den Auferstehungsleib empfangen. Wenn wir den sündlosen Leib empfangen. Es ist der Tag, dem Paulus entgegenfiebert. Es ist der Tag, auf den wir uns alle freuen sollten, dem wir alle entgegenfiebern sollten und von dem wir sagen sollten, wir wollen bis dahin Christus mehr und mehr erkennen. Aber auch die Verherrlichung, auch diese Erneuerung, dieser neue Leib, ist nicht etwas, was Paulus aufgrund seiner Gerechtigkeit bekommen hat, sondern es ist ein weiterer unbezahlbarer Aspekt der Erkenntnis des Christus. Das ist ein weiterer unbezahlbarer Aspekt der Gerechtigkeit durch Glauben. Das ist ein weiterer unbezahlbarer Aspekt göttlicher Gerechtigkeit. Paulus hat alles aufgegeben für Christus. Er hat es alles für Schaden erachtet. Paulus war sich dem Wert seiner Gerechtigkeit völlig bewusst. Er hat Gottes Gerechtigkeit, den Wert seiner Gerechtigkeit, völlig und dankbar angenommen und alles hinter sich gelassen, was er vorher für Gerechtigkeit hielt. Alles hinter sich gelassen, um die übertreffende Erkenntnis und Gerechtigkeit, Kraft, Verherrlichung, Gemeinschaft Christi zu gewinnen. Seine menschliche Gerechtigkeit hat ihm lediglich gezeigt, dass er ein verdorbener Sünder ist und dass er Hilfe braucht, nachdem Gott ihm das aufgezeigt hat. Er wurde auf wunderbare Weise errettet. Er wurde auf wunderbare Weise lebendig gemacht. Der Wert seiner Gerechtigkeit war nicht mehr das Streben nach menschlicher, nach religiöser Perfektion, sondern die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Gottes Gerechtigkeit lässt alles wie Verlust, wie Schaden, Nichtigkeit, sogar Kot ausschauen. Sie ist unübertrefflich, unergründlich und unbezahlbar. Es ist die Gerechtigkeit, die Paulus Erkenntnis, Gerechtigkeit, Kraft, Gemeinschaft und Verherrlichung gibt. All das hätten seine eigenen Anstrengungen niemals erreichen können, denn Gottes Gerechtigkeit ist weit, weit über der menschlichen. Wie steht es um den Wert deiner Gerechtigkeit? Überschlage diesen Wert und stelle entweder fest, dass du mit eigener Gerechtigkeit nichts ausrichten kannst, wenn du sie der göttlichen Gerechtigkeit gegenüberstellst. Erkenne, dass Christus nicht nur ein Teil deines Lebens sein möchte, er möchte dein Leben sein. Er möchte die Herrschaft in deinem Leben übernehmen und dich teilhaben lassen an Erkenntnis, an Gerechtigkeit, Kraft, Gemeinschaft und Verherrlichung. Wenn du eines Tages mit deiner Gerechtigkeit vor Christus stehst, vielleicht mit deiner religiösen Gerechtigkeit, dann wirst du nicht als Freund, sondern als Feind vor ihm stehen und wirst die Ewigkeit nicht beim Vater verbringen. Entweder göttlich gerecht oder überhaupt nicht gerecht. Nur göttliche Gerechtigkeit aufgrund des Todes Christi wird zählen. Ganz oder gar nicht. Wenn du zu denen gehörst, die in göttlicher Gerechtigkeit leben, die sich dessen bewusst sind, dass Christus für sie gestorben ist, dass sie mehr und mehr in dieser Erkenntnis wachsen wollen, dann fordere ich dich heraus. Denn auch wir sind nicht geschützt davor, zu denken, ich muss Gott jetzt gefallen. Wir können Gott nicht gefallen. Wir können ihm zur Ehre leben, aber wir können ihm nicht gefallen. Ich kann ihm nicht besser gefallen als Daniel. Ich kann Gott nicht besser gefallen als Dieter. Ich kann Gott nicht besser gefallen als ein Bernd. Hey, ich kann Gott nicht besser gefallen. Ich kann ihm zur Ehre leben, so wie wir uns alle anspornen sollen, denn er wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Er ist derjenige, warum und um dessen Willen wir unsere Rettung auswirken wollen. Wenn du zu denen gehörst, dann fordere ich dich auf, dich täglich unter den Herrn zu stellen, täglich für das Geschenk seiner Gnade zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen. Denn für dich, für mich, sollte unser Ansporn sein, dass Christus unser Leben ist. Soll es ein Anliegen sein, Galater 2, Vers 20, täglich zu leben. Soll es ein Ansporn sein, zu sagen, ich möchte für Christus leben. Überschlage den Wert deiner Gerechtigkeit.